Hallo und herzlich willkommen zum InnoCube-Podcast. Mein Name ist Anja Kammer und heute spreche ich mit Joy Herron. Hallo.
Hallo.
Wir sprechen heute darüber, wie man KI-Agenten in einer Sandbox einsperrt, denn das machst du nämlich, während du arbeitest an Code.
Genau. Also wenn ich eben meine KI-Agenten so einsetzen möchte, ich habe für mich so aufgesetzt, dass sie eben nicht Zugriff auf alle Dateien auf meinen Rechner haben.
Und wie arbeitest du mit KI-Agenten? Also kannst du kurz, ganz grob und ganz kurz erklären, was KI-Agenten sind und wie du sie bei der Arbeit einsetzt und warum man sie überhaupt einsperren muss, kommt dann danach. Aber erstmal, was ist das alles?
Ja, also KI-Agenten sind also sowas wie Claude Code oder ich verwende auch, also eigentlich mehr als Claude verwende ich inzwischen Codex. Das ist der CLI. Tool von OpenAI oder von Anthropic in dem Sinne. Ich glaube, es gibt auch Gemini von Google. Das möchte ich auch ausprobieren. Aber die sind eben, also man startet so da eine Konsole und kann in der Konsole dem Agenten irgendwelche Befehle geben. Sagen, bitte führe dies aus oder so. In der letzten Zeit mache ich so eher so eine Auflistung von Aufgaben, die der KI zu erledigen hat und er kann das irgendwie selber einlesen und selber die Punkte so abarbeiten. Genau, und das ist so der Workflow mit KI. Genau, aber der KI-Agenten, die haben genau den gleichen so Zugriff auf alles im System wie wir. Also sie haben unsere Berechtigungen. Und deswegen sind sie so mächtig. Sie können genau das, also die können genau das tun, was ich tun kann auf meiner Konsole. Das macht sie total mächtig, aber es macht uns eben auf der gleichen Seite so, das ist für uns ein bisschen gefährlich. Mhm. Wenn ein Agent alles tun kann, was wir tun können, dann können sie alles tun, was wir tun können.
Also ich arbeite ja auch manchmal mit KI-Agenten. Ich weiß nicht, ist das ein Agent? Also das ist, ich benutze von JetBrains Juni. Das ist so ein Chatbot, der in meiner JetBrains IDE integriert ist. Ist das schon ein KI-Agent?
Wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wo die genaue Grenze ist. Also für mich ist KI-Agent, also in dem Sinne so einfach ein irgendein Werkzeug, der so quasi selber agiert. Der selber Dinge tut, der selber weiß, was er tun möchte und dann die Dinge dann ausführt.
Wenn ich dieses JetBrains Juni benutze, dann fragt mich dieses Tool oftmals um Berechtigungen. Du hattest ja gerade gesagt, die können alles machen, was ich auch mache, aber ich muss halt dann immer explizit sagen, ja, du darfst das. Das sind so Sachen wie die Git-Historie ansehen oder in ein bestimmtes Verzeichnis wechseln oder bestimmte Kommandos ausführen. Wenn es jetzt Code schreibt, dann macht das es einfach so. Ne? Also Dateien erstellen tut es einfach so, Dinge löschen tut es einfach so, aber wirklich, wenn auf der Kommandozeile Dinge ausgeführt werden, dann muss ich das immer bestätigen.
Genau. Das ist, also ich glaube, alle Tools, also die meisten Tools, die haben so auch irgendeine Berechtigungsprüfung mit drin. Und der funktioniert in der Regel ganz gut. Aber dann muss man sich quasi in der Schleife immer halten. Man muss immer diese Bestätigung ständig machen. Also ich habe mich tierisch genervt, weil ich immer meine Tests ausführen wollte. Und der Agent hat mich jedes Mal gefragt, möchtest du den Gradle-Wrapper herunterladen oder darauf zugreifen? Und dann, wenn er irgendwie den Pfad für den Test anpasst, fragte mich in 2 Sekunden später, möchtest du das wieder machen? Also ja, ich möchte das immer machen. Und das ist nicht immer, das, was der Agent so liefert, ist nicht immer, es nervt einfach ein bisschen. Und ich finde das Problem mit dieses ständige Fragen, möchtest du das wirklich machen, das bringt uns auch bei, wie wir diese Dinge einfach überspringen. Also, dass wir nicht mehr so genau lesen. Also, wir haben so oft irgendwie, möchtest du das wirklich tun? Dann sagen wir, ja. So ein bisschen wie diese Cookie-Banner. Dann liest man gar nicht mehr. Man klickt einfach. Und das führt dazu, dass wenn irgendwie etwas angefragt würde, also wenn ich irgendwie da seit 2 Stunden entwickle und so müde bin, wäre ich so schlau genug, um da zu unterscheiden, dass das vielleicht etwas ist, wo ich Nein sagen soll.
Also sicherheitstechnisch eher bedenklich wäre, ne?
Genau.
Dinge gelöscht werden, die du nicht löschen möchtest, zum Beispiel.
Ja, nicht, ja, das, ja, genau. Aber es gibt auch, also die dürfen alles. Das bedeutet, sie dürfen, also irgendwie deine Secrets, wenn du irgendwelche Secrets auf dem Rechner hast, die dürfen die rauslesen. Mhm. Die dürfen deine Fotos vielleicht finden, wenn du da so Zugriff auf deinen Fotos-Ordner mal rausgegeben hast. Also ich möchte nicht, dass meine Fotos so irgendwie ins Internet geladen werden. Sowas. Also es ist, die dürfen wirklich alles.
Und was kann damit passieren? Also Credentials könnten ausgelesen werden, sensible Daten könnten ausgelesen werden und die werden ja dann, je nachdem, welche KI man verwendet, zu dem jeweiligen LLM geschickt, dieses Remote LLM, wenn man Remote LLMs benutzt. Ne? Also entweder so Claude oder Gemini oder ähnliche. Dahin würde das dann hingeschickt werden an diese Remote Server.
Ja, aber ich meine, der KI kann auch Curl ausführen.
Aha.
Und wenn man Curl ausführen kann, kann man dann beliebige Dateien irgendwo hinschicken. Wenn der, also wenn jemand so schlau genug ist und es irgendwie schafft, etwas in deinem Kontext reinzuschmuggeln, was dir nicht bekannt ist. Das nennt sich so Prompt Injection. Dass der KI kann nicht unterscheiden, ob etwas von dir kommt oder etwas so irgendwie von außen kommt, weil es alles Klartext ist. Und dann, wenn so ein Befehl kommt, dann der KI wird in den meisten Fällen das einfach ausführen. Und das bedeutet, wenn das Internet offen ist, ist die Tür im Wesentlichen offen. Da hast du keine Sicherheit. Das bedeutet, wenn der Agent dann irgendwie, so ein Beispiel ist, wenn ich den KI bete, könntest du mir bitte all meine Production Credentials so rauslesen und in eine Datei so ablegen im System. Mhm. Es hängt davon ab, was derjenige, der das gesagt hat, was der damit tun möchte. Ob das eine böse Aktion ist oder eine normale Aktion ist. Vielleicht möchte ich nur so ein Backup machen. Und wenn ich das von mir kommt, ist das völlig legitim, dass ich sowas machen wollen würde. Wenn das aber so von einem Angreifer kommt, ist das nicht legitim. Und der KI, also die Befehle selber, sie sehen identisch aus. Der KI kann das nicht unterscheiden.
Wie kommt es denn dazu, dass ein Angreifer Prompt Injection durchführen kann auf meiner lokalen Maschine? Wie funktioniert das denn? Wie kommt das?
Simon Willison hat den Begriff Lethal Trifecta ins Leben gerufen, der eben so drei unterschiedliche Merkmale so von einem System, die beschreiben drei verschiedene Eigenschaften von einem System, der das System so anfällig für solche Angriffe machen könnte. Der erste Punkt ist eben, dass er so Zugriff auf deine privaten Daten hat. Also wenn da es irgendwie möglich ist, dass der Agent darauf Zugriff haben kann. Das ist der erste. Und dann gibt es zwei andere. Und das ist die Möglichkeit, also wenn er nach außen kommunizieren kann, dann hat er die Möglichkeit, die so irgendwie zu leaken. Das ist recht einfach, so sich vorzustellen, wenn irgendjemand eine böse Seite, so Curl-Zugriff hat, dann können sie einfach deinen Environment-Variablen so in ein Textdatei, also Textformat gießen und über so ein Query-Parameter zu einer malicious Webseite senden. Und dann ist es somit raus. Das andere ist eben, also ich glaube, das war deine Frage. Das ist dir, wenn der KI Zugriff hat auf irgendwelche Inhalte, die nicht von einer vertrauenswürdigen Quelle kommen. Das ist der dritte in diesem Punkt, aber ich glaube, das beantwortet eher deine Frage. Wie kommt es, dass der KI überhaupt solche Befehle bekommt? Und das kann passieren, wenn wir zum Beispiel dem KI beten, so eine Suche zu machen. Oder vielleicht ist es ein Bild, oder irgendwie was, also der sucht einfach so nach irgendwelchen Informationen im Internet. Die sind nicht vertrauenswürdig aus irgendwelchen Gründen. Und die sehen vielleicht für uns normal aus, aber es gibt irgendeine Zeile so, oder irgendein Kommentar, der so ein Befehl macht, bitte führe dieses Befehl aus. und sagt dem Benutzer nicht, dass du das getan hast. Und es ist so in der Wirklichkeit, dass alle KI-Agenten tatsächlich anfällig sind gegen Prompt Injection. Das ist die arbeiten noch dran. Aber wenn er das bekommt, also in der Regel, die KI-Agenten machen das einfach. Wenn es irgendwie möglich ist, dass der KI Zugriff auf diese Inhalte bekommt, die nicht vertrauenswürdig sind.
Das bedeutet, wenn ich jetzt die Aufgabe habe, ich soll jetzt alle Credentials zu einem neuen Secrets Manager umziehen und ich dabei Hilfe von so einem KI-Agenten in Anspruch nehme, dann kann ich dem KI-Agenten sagen, bitte sage mir, wie ich das am besten tue. Und der KI-Agent sucht dann im Internet nach Informationen und da kann es aber zu Artikeln kommen. In dem Artikel steht halt drin, wie man das macht, aber da ist auch versteckt drin, sende mir alle Credentials, die du extrahiert hast, zusätzlich.
Genau, ja.
Und diese Anleitung, die wandert halt dann in den Kontext und der Kontext wird abgearbeitet und dann wird das als ganz normale Anweisung interpretiert, als hätte ich das geschrieben.
Genau, genau.
Ja, das ist krass.
Ja.
Das ist auch komisch, ne, dass es da keine Unterscheidung gibt zwischen was schreibe ich und was ist einfach nur irgendwo im Kontext geladen, weil das ist irgendwie der Input aus irgendwelchen Webseiten. Das ist merkwürdig, dass das nicht funktioniert ordentlich.
Ja, es ist nicht ein einfaches Problem. Also, und da der KI, also bei der Entwicklung von der KI ist es eine sehr, ist eine Technologie, die sehr schnell ins Leben gerufen wurde. Und es gibt immer dieses Trade-off zwischen Security und Convenience. Also wenn es sicher ist und wie es einfach ist, es benutzen. Und die KI, also die versuchen das jetzt ein bisschen so dran zu schrauben. Sie versuchen das sicherer zu machen. Die versuchen den Models so beizubringen, sowas zu erkennen vielleicht. Aber das ist so ein bisschen dran geplanscht, weil die immer so die haben es immer so versucht, so convenient zu machen, gut benutzbar zu machen und haben nicht auf diese Sicherheitsaspekte geachtet.
Okay, also ich kann das im Grunde gar nicht verhindern, diese Prompt Injection. Die wird immer passieren. Ich muss mich halt jetzt irgendwie dagegen schützen, dass wenigstens nichts Schlimmes passiert. Und da kommen wir, glaube ich, zu den Sandboxen. Ne? Also ich verpacke meine Entwicklungsumgebung und meine KI-Agenten in eine Sandbox. Und von dort aus können die dann beispielsweise keine Daten verschicken, beziehungsweise da finden sie erst gar keine privaten Daten oder keine Credentials, weil ich die da explizit gar nicht zur Verfügung stelle, oder?
Genau, es schränkt das Risiko so sehr stark ein. Also ich habe tatsächlich einen Blogpost geschrieben, ich glaube, das können wir wahrscheinlich in den Shownotes verlinken, über den ersten Teil von dem Sandbox. Und der erste Teil von dem Sandbox versucht genau das zu lösen, was du gerade gesagt hast. Also dieses erste Problem, dass mein Agent überhaupt Zugriff auf meine private Daten haben kann. Also das kann ich sehr stark eingrenzen. Und dann der zweite Schritt, und das ist so von einem Blogpost, ist noch nicht so ganz fertig. Ich kann erzählen so ein bisschen, was ich gemacht habe. Aber der zweite Teil ist eben zu versuchen, ein bisschen die Internetzugriffe ziemlich sehr einzuschränken. Das kann man nicht ganz machen. Also man kann nicht alles einschränken. Man muss ein paar, also einfach aus praktischen Gründen muss man ein paar Domains erlauben. Aber man kann das Risiko schon ziemlich stark einschränken. Deswegen sind das zwei Teile, um das Problem zu lösen.
Ich finde die Netzwerkeinschränkung interessant. Da frage ich mich nämlich, ob es da einen Unterschied zwischen Remote-LLMs gibt und lokale LLMs. Weil bei Remote-LLMs habe ich mal gelesen, dass die, wenn sie jetzt zum Beispiel für mich im Internet recherchieren, das in einer eigenen Sandbox auf deren eigenen Servern machen und nicht auf meiner lokalen Maschine. Also sie führen sozusagen jetzt keine... Also sie öffnen jetzt nicht einen Browser oder irgendwie Curl, führen sie jetzt nicht aus, um im Internet zu recherchieren, sondern das macht das LLM sozusagen auf dem Remote-Server. Aber lokale LLMs, die brauchen ja dann, wenn sie recherchieren sollen im Internet, die machen das dann auf meiner lokalen Maschine. Und das heißt, da kann ich ja im Grunde nicht unbedingt sagen, okay, du darfst nur auf die und die Domains zugreifen, es sei denn irgendwie... Ich habe da drei, also ich schreibe da rein, okay, du darfst auf Wikipedia drauf und auf InnoQ.com, um zu recherchieren und das war's. Oder?
Ja, ich glaube, wenn wir das wenn wir das in der Gänze betrachten, es gibt unterschiedliche Arten von Aufgaben. Mhm. Und wenn es nur darum geht, so irgendwie so ein Code Refactoring zu machen oder so vielleicht sogar diese Liste von Aufgaben die ich erledigen möchte, dass die einfach eins nach dem anderen abgearbeitet werden. Die Modelle können sowas oft schon, ohne irgendwelche Web-Searches zu machen. Mhm. Die haben schon irgendwie in diesem großen so Modell die Informationen schon gesammelt, wie sie behaupten, dass sie das tun können. Und dafür müssen sie nicht extra so irgendwelche besondere Curl-Suche machen. Ich glaube, in dem Fall, was du gerade beschrieben hast, so ein bisschen so Recherchearbeit. Ja. Und in dem Fall, ich glaube, wir brauchen so ein anderes Modus. Also wahrscheinlich möchte man dann, also dann ist es nicht so schlimm, dass man eben alle unterschiedliche Webseiten, auf der zugreifen möchte, dass wir da die einzeln so erlauben. Das ist so eher so der Modus. Es gibt so zwei unterschiedliche Modi, in der man arbeiten möchte, wo man wirklich sagen möchte, hier, mach das mal für 3 Stunden oder bis du fertig bist. Mhm. Vielleicht sind es noch 5 Minuten, keine Ahnung. Und da möchte ich das wirklich nicht, ich möchte nicht mehr involviert sein. Es gibt aber andere Fälle, wo ich eventuell doch mich in der Schleife einsetzen möchte und in Ordnung ist, wenn ich sage, dass die so beliebig, also dass ich einfach prüfe, worauf sie zurückfinden möchte. Mhm.
Du hast ja selbst einen Sandbox bei dir jetzt lokal aufgesetzt. Wie hast du das gemacht? Wie sieht so dein Sandbox-Setup aus?
Mit meiner Antwort möchte ich vorab ergänzen, also mit dieses ganze Thema lehne ich mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus. Ich bin ein Senior-Entwickler. Ich mache eher im Full-Stack was. Mhm. Das bedeutet, wenn es so darum geht, irgendwie Systeme zu konfigurieren oder Netzwerke zu konfigurieren, ich bin normalerweise glücklich, wenn jemand anders das für mich so übernimmt.
Da wären wir, glaube ich, alle glücklicher.
Genau. Ich kenne aber genug über Sicherheit, um zu wissen, wie wichtig das Thema ist. Und ich bin überzeugt, dass wir Entwickler uns alle genug mit dem Thema beschäftigen müssen, um sicherzustellen, dass wir da unsere Daten nicht falsch behandeln. Mhm. Für meinen Sandbox habe ich mich entschieden für eine Virtual Machine. Da verwende ich auf macOS Lima. Ich habe das einfach ausgewählt, also mit Hilfe von KI, muss ich zugeben. Aber Lima lässt sich recht einfach konfigurieren. Das bedeutet, ich muss da einfach ein sehr kurzes YAML-Skript sagen, welches Ubuntu-Image ich verwenden möchte, auf welche Port, also SSH-Port, das laufen lassen soll, auf welchem Ordner das zugreifen darf. Mhm. Und dann habe ich man kann irgendwie konfigurieren, welche Ports so irgendwie nach außen und nach innen gemappt werden sollen. Und eine Sache hatte ich rausgefunden, damit wir verwenden so ein Microsoft SQL Server Image bei uns im Projekt. Das bedeutet, dass der ist ein Linux Image. Und damit das eben im VM auf Mac funktioniert, habe ich so irgendwie eine zusätzliche Präferenz setzen müssen, damit dieses Rosetta Emulation von Mac funktioniert. Hm. Aber der wichtige Teil davon ist tatsächlich dieses Mount. Du kannst im VM sagen, du darfst nur auf meine Entwicklungsordner zugreifen. Hm. Und die VM fährt hoch und sieht wirklich nur diesen Ordner und nichts anderes. Aber das ist trotzdem so eine echte Linux, der da läuft. Und das bedeutet, ich kann da also Dinge schon einrichten für mich, meine so Shell zum Beispiel, meine Farben anpassen und GitLab-Token für mein Maven-Repository so extra für den Sandbox anlegen. Das habe ich dort konfiguriert und ich habe so ein bisschen so meine Bash ein paar Aliases hinzugefügt und sowas. Sowas lässt sich alles in dem VM machen. Aber das ist der Trick. Also die Agenten, also wenn sie da arbeiten, die haben wirklich nur Zugriff auf den Code. Die haben keinen Zugriff auf irgendwas anderes.
Das heißt ja aber auch, dass ich vorher meine Projekte trotzdem gut strukturieren muss, ne? Also so Dinge wie in einer versteckten Env-Datei trotzdem meine Credentials zwischenspeichern, darf ich dann trotzdem nicht machen, weil es trotzdem mit reingemountet wird, ne? Also ich muss da schon drauf achten, dass dann trotzdem sensible Daten dann trotzdem nicht in meinen Projekten, in diesen Ordnern sind, weil ich kann ja jetzt keine einzelnen Ordner oder Dateien ausschließen, oder? Ich glaube, so feingranular geht es nicht beim Mounten.
Genau. Also da müsstest du das irgendwie anders machen.
Ja.
Aber das funktioniert für mich super, weil der Code wird da irgendwie, also in den Ordner von dem Agenten generiert. Und ich kann dann meine normale Entwicklungswerkzeugen auf meinem Host verwenden, um die Änderungen so mir anzuschauen und die Anwendung hochzufahren. Tatsächlich habe ich beim Aufsetzen im Sandbox, mir ermöglicht, dass ich halt mit IntelliJ, die haben so ein Remote-Tool, damit man wirklich per SSH in dem eigentlichen Linux Virtual Machine zugreifen kann. In der Praxis, nachdem ich den Artikel geschrieben habe, habe ich festgestellt, dass ich das gar nicht so brauche. Also ich habe das nicht so oft verwendet, weil der Code wird irgendwie von den Agenten alles in dem Ordner angepasst. Ich gucke es aber nur auf dem Host an und führe es nur dann aus, wenn es etwas ist, was ich geprüft habe, dass es in Ordnung ist. Mhm. Und das bedeutet, dass dieses Agenten, wenn sie ausgeführt werden, ich weiß, dass sie wirklich nicht auf irgendwelche andere Dateien oder etwas anderes auf dem Host zugreifen können.
Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Cloud Code arbeiten möchte, immer wenn ich Anweisungen geben möchte, muss ich in die Kommandozeile reingehen, die in dieser VM läuft. Das heißt, ich öffne die Kommandozeile der VM, schreibe dort mit Cloud Code zum Beispiel Dinge auf und Cloud Code arbeitet dann in der VM. Aber ich kann immer noch meine lokale Entwicklungsumgebung nutzen und Tools in meiner Entwicklungsumgebung nutzen, die aber gar nicht in der VM laufen muss. Ne? Nur, also das Einzige, was in der VM laufen muss, sind so Tools, die Cloud Code benutzt und Cloud Code selbst, oder?
Genau. Also ich habe da Gradle installiert und Docker, weil also wir Test-Containers für die Tests verwenden. Aber ich habe nicht viel mehr installiert. Und das ist mein Setup und ich möchte einfach ergänzen, das passt zu meinem Setup, weil das ist, wie ich sowieso entwickelt habe. Also ich habe immer, also als ich die Agenten verwendet habe, ich habe also Claude oder Codex, ich habe die immer in der Konsole verwendet und dann das, was daraus generiert wurde, in IntelliJ geöffnet. Ich kann da auch in einem Sandbox kann ich da Git auch nicht wirklich verwenden, also nicht so, also man kann es verwenden, aber man kann zum Beispiel nicht pullen in einem Sandbox.
Aha.
Wie ich das so aufgerichtet habe, der hat keinen SSH-Zugriff, was eine gute Sache ist.
Mhm.
Wenn er irgendwie so SSH-Zugriff zu GitLab hat, dann ist das eigentlich eine sehr große Möglichkeit, wo er ungeschützte Dinge machen könnte oder könnte irgendwie was pushen zu GitLab oder was weiß ich. Das ist eigentlich eine große Quelle von mögliche Lücken, sag ich mal so, Sicherheitslücken. Also es ist eine Sicherheitslücke, die ich einfach schließen kann. Ich mache dann auf dem Host, ich mache Git Fetch und ich check so neue Branches aus oder ich mache viel mit Worktrees. Ich mache das auf dem Host und dann ist das dann automatisch in Sandbox drin und der Agent kann da drauf zugreifen.
Und in deinem Artikel steht daneben, dass du halt diese Lima-VM benutzt, auch JetBrains Gateway. Was macht denn JetBrains Gateway?
Ja, das ist, was ich erzählt habe, was ich letzten Endes nicht so viel benutzt habe. JetBrains Gateway ist eben so ein Tool von JetBrains, wo man per SSH sich mit dem Lima-VM verbinden kann. Und dann geht so ein IntelliJ-Fenster auf. Es sieht genauso wie die normale, also aktuelle IntelliJ-Versionen aus und du kannst dann wirklich, es ist, als ob IntelliJ auf deinem Host läuft. Ich habe es aber in der Praxis nicht so oft verwendet, weil, wie gesagt, eigentlich kann man dann direkt einfach IntelliJ starten.
Mhm. Und wie alterstauglich ist jetzt dein Setup? Ich meine, du hast jetzt gesagt, du machst das und es funktioniert, aber wie gut funktioniert das? Also wie lange brauchst du, um das alles aufzusetzen? Wie oft machst du Dinge falsch oder du kommst an Grenzen, weil es technisch dann doch nicht so richtig gut integriert ist?
Ich würde sagen, also für das, was ich in dem ersten Blogpost geschrieben habe, ich glaube, es hat mich 1,5 Tage gebraucht, um das alles aufzusetzen. Und mindestens die Hälfte war einfach dieses Problem mit der Linux-Emulation und den Docker-Images. Also der Rest, also ich glaube, wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, dass es da Probleme gibt, vielleicht hätte ich das in einem halben Tag aufgesetzt. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Zeit es wert ist, sowas aufzusetzen. Der zweite Teil, das ist der Post, der noch kommt, da habe ich länger gebraucht, auch weil ich nicht so Netzwerk, also da müsste ich sehr weit, also in meinem Kopf zurückgraben von dem, was ich über Netzwerke in der Uni gelernt habe. Und ich glaube, dafür hatte ich so 2 oder 3 Tage gebraucht. Dass die Lösung ist, dass ich habe vor meinem Sandbox eine Proxy aufgesetzt mit Squid. Das ist so ein Forwarding-Proxy. Und dass, wenn etwas über TLS spricht, es gibt ein Connect, also der erste Request ist so ein Connect-Request, wo der, was auch immer, der Client möchte sich mit dem Server verbinden, dann sendet es so ein Connect-Request mit einem Domain-Name. Und über dieses Domain-Name, wenn man ein Forward-Proxy davor setzt, kann man das quasi eine Allow-List erstellen und sagen, darf dieses Kommando mit dieses Domain-Name so durchkommen oder nicht. Und das erlaubt es nämlich, diese andere 2 von dem Trifecta, den ich ganz am Anfang besprochen habe, das noch weiter so einzuschränken. Das war mir wichtig, weil ich möchte, dass die, also ich hatte da einfach Bauchschmerzen. Wenn der Agent so in der Lage ist, mit dem Internet sich zu verbinden, ist das ein sehr großes Loch. Und auch, also dieses Sandbox, den ich in dem Artikel, den wir verlinken, gemacht habe, das löst das Problem, dass die sicherheitskritische Produktionsdaten nicht nach außen gegeben werden können, weil sie gar nicht da sind. Wenn man aber die sicherheitskritische Aspekte von dem gesamten System betrachtet, der Code selber ist eigentlich ein Artefakt, den wir nicht nach außen geben wollen,
in den meisten
Fällen, außer wenn es so irgendwie Open Source ist. Deswegen ist es trotzdem für mich wichtig, so wenig, also diese Lücke zu schließen, zu sagen, also wir wollen so wenig nach außen geben, wie es uns überhaupt möglich ist. Genau, ja. Ich glaube, wenn man einen Pentest machen lässt, wenn man zum Beispiel die Version von einem Software nach außen gibt, in eine öffentliche API oder so, ist das auch, also wird das auch so als Binding erkannt, weil sowas sollte man nicht tun. Wenn wir irgendwie nach außen sagen, welche Datenbankversion wir verwenden oder welche Java-Version wir verwenden.
Ja.
Das sind auch all Daten, die mich anfällig machen könnten, weil vielleicht gibt es schon irgendwelche Angriffe, die gegen diese Server-Version funktionieren.
Ja.
Und deswegen möchte man meiner Meinung nach nicht dieses Loch mit dem Internet zulassen.
Ja. Es gibt ja dann noch andere KI-Tools, die häufig verwendet werden. Ich denke da an so MCPs, diese Server, die man lokal laufen lässt, die dann nochmal andere Dinge tun und mit anderen Instanzen kommunizieren. Beispielsweise, was waren das für MCP-Server, die man dann zum Beispiel installiert? Kennst du irgendwelche, die so ganz populär sind?
Ich kenne Context 7. Habe ich von gehört, ich habe nie verwendet. Playwright fand ich ganz nützlich.
Was machen diese MCP-Server?
Ja, also ich muss zugeben, dass ich da nicht so tief drin bin. Im Wesentlichen, mein Verständnis, und wir sollten wahrscheinlich unser Kollege, also Dominik, dazu einladen, um das besser zu erklären. Aber das ist so irgendein Server, den ich hoffentlich lokal bei mir installiert habe. Und der weiß, wie er irgendwie mit einem Tool spricht, um dann irgendwas zu machen. Und das ist so irgendwie ein Protokoll. der entwickelt wurde. In der Praxis finde ich, dass man heutzutage, also das ist so irgendwie ein paar Monate später, ich gewähre einfach Zugriff auf CLI-Kommando selber, wenn ich sowas machen möchte. Zum Beispiel ich habe bei mir bisher keine MCP-Server installiert, aber ich habe einmal, also so zum Ausprobieren, so ein PowerPoint MCP lokal installieren lassen, um so Slides generieren zu lassen aus Markdown. Das war irgendwie praktisch. Aber ich finde, also da bin ich ein bisschen vorsichtig bei MCP allgemein, weil ich habe ein paar Mal MCP-Server ausprobiert. Mir war aber super wichtig, ich habe ganz genau geguckt, was ist das für ein MCP-Server? Mhm. Ich habe es immer so versucht, also ich möchte, dass das irgendwas ist, was ich eben bei mir auf dem Rechner installieren lasse. Und das bedeutet, ich habe dann überprüft, welches Package wird da tatsächlich installiert. Mhm. Und ich habe so gut, wie ich konnte, dann der Code dann in dem Fall von den KI überprüfen lassen. Aber ich habe so alles so wirklich ganz genau so überprüft, was ist das für eine Package? Das ist so irgendwann in dem Fall, ich glaube, das war so ein NPM-Package, den ich so bei mir lokal installiere, der irgendwas aus dem Internet holt und dann bei mir ausführen lässt. Und ich habe das nur ein paar Mal gemacht und ich habe da bei dem Thema ehrlich gesagt total Bauchschmerzen, weil das für mich es gibt so viele Stellen, also selbst ohne, dass ich viel Ahnung von, also ich bin nicht aktuell, was Sicherheitsangriffe angeht, aber selbst da konnte ich so irgendwie drei verschiedene Stellen finden, wo ich da dachte, oh, da muss ich vorsichtig sein. Ja. Und wenn ich persönlich denke, ich muss da vorsichtig sein und ich bin mir nicht sicher, ob ich da Ahnung habe, wovon ich mache, lasse ich meistens die Finger weg und versuche das einfach auf andere Art und Weise zu tun. Deswegen habe ich das hauptsächlich gemacht bei MCP. Ich habe das einfach nicht verwendet. In den meisten Fällen, bis auf ein paar Experimente.
Okay, da fallen mir jetzt aber schon drei Dinge ein, auf die man achten kann. Also du hast gerade gesagt, die sollten lokal ausgeführt werden, damit wir eben die Möglichkeit haben, dort Dinge nicht ausführen zu lassen. Beispielsweise durch eine Firewall oder ähnliches oder durch die Netzwerkbeschränkung. Dementsprechend wäre es auch gut, diese MCP-Server auch in dieser Sandbox zu installieren, weil genau dann habe ich eben da die Sicherheit, dass nur auf die Daten zugegriffen werden kann, die ich da reinmounte. Und wenn ich da diese Netzwerkbeschränkung da drin konfiguriere, sind auch die MCP-Server davon betroffen. Und du guckst ja auch den Code an von diesen MCP-Servern oder lässt sie analysieren, ja. Ja, das ist doch gut. Dann ist man zwar nicht sicher, aber ein wenig sicherer, weil so richtig 100% schützen kann man sich wahrscheinlich gar nicht, aber so eine Sandbox hört sich wirklich nach einem Schritt an, den man eigentlich tun sollte. Einfach, weil wir haben alle wir haben alle die Pflicht, dass die Daten sicher bei uns bleiben, die wir für die Arbeit verwenden. Also haben wir, finde ich, auch die Pflicht, diese Maßnahmen zu ergreifen, wenn wir dann schon mit LLMs arbeiten.
Das finde ich, also das ist auch so mein Punkt. Ich habe meine Lösung präsentiert in diesem Blogpost und ich möchte auch einen Vortrag dazu entwickeln. Das, was ich aber mit wirklich rüberbringen möchte, ist, dass man eine eigene Lösung finden soll, der zu dem eigenen Entwicklungsworkflow passt. Es gibt mehrere Sandbox-Lösungen, die jetzt rauskommen. Ich glaube, das ist eine Stelle, die sich entwickeln wird. Es ist ein bekanntes Problem und wir werden gucken, was es ist. Also für mein Setup, ich habe auch sowas quasi KI-agnostisch haben wollen. Ich wechsle mal zwischen Agenten. Deswegen war sowas, also Cloud Code hat einen eigenen Sandbox. Der kam für mich nicht in Frage. Aber man muss einfach schauen. Also einige verwenden Dev-Containers als eine Art Sandbox. Das ist etwas, was dann im Browser läuft. Also ich glaube, man kann so eine eigene so Container inklusive, wenn man so zum Beispiel VS Code verwendet oder so, das kann man da verwenden, da wie dieses Netzwerk einzuschränken. Ich glaube, das ist noch nicht so klar, wie das funktioniert. Also für mich, wie das funktionieren würde. Ich glaube, man kann auch so Docker wahrscheinlich verwenden. Einfach
ein Container, ne?
Irgendwie.
Statt einer VM.
Also das Gleiche zu gewinnen. Also für mich, der VM war das Einfachste zu konfigurieren und hochzufahren. Das hat für mich einen großen Mehrwert. Und ich mag nicht Docker-Files schreiben. Also ich mag nicht, ich habe schon irgendwie genug. Es gibt, also wir haben so Docker und dann für unsere lokale Entwicklung fahren wir so einen Docker Compose hoch und dann dachte ich so, irgendwie ein Docker da drüber, um den Docker Compose auszuführen, sind mir zu viele Dockers.
Ja.
Und das mit der VM war tatsächlich viel, viel einfacher umzusetzen, viel weniger Config.
Und ist wahrscheinlich am Ende auch sogar noch sicherer, weil so eine VM weniger anfällig für Breaches ist. Also von daher.
Genau, also ich glaube, es gibt eine Auflistung. Ich glaube, ich bin mir eigentlich nicht sicher, aber es gibt unterschiedliche Levels der Containment, ich weiß nicht, wie das sagt. Also ich glaube,
Isolation, glaube ich, nennt man
das. Isolation, ja. Das ist das Wort, das ich mir suche. Genau, es gibt, und ich glaube, VM sind mit am sichersten.
Ja.
Und dann Container sind ein bisschen weniger. Und dann gibt es, ich weiß nicht, ob es sowas da drunter gibt. Das spielt, also das ist gut für VMs. Aber wie gesagt, ich glaube, mein Grund, warum ich das entschieden habe, war tatsächlich die Einfachheit der Konfiguration. Dieses Lima VM, der lässt sich so ein bisschen, also dieses Kommandozeile-Tool heißt Lima-Küttel, genauso wie Kubectl oder die ganze, also das, und da kann man einfach Lima-Küttel Start Dev Sandbox oder wie immer du dein VM nennst, kannst du einfach so mit so ein kleines Befehl den VM starten oder runterfahren oder restart oder so. Das ist recht angenehm.
Wunderbar. Gut, vielen Dank, dass ich mit dir über dein Sandbox-Setup reden durfte. Wir werden dann schauen, ob nach der Veröffentlichung deines zweiten Artikels wir dann nochmal miteinander reden. Vielen Dank erstmal.
Gerne.
Ciao.